Menschenglück, dein Podcast für Zufriedenheit und Glück mit Anke Rebetje und Joshua Windelschmidt.
So, hallo, herzlich willkommen zu Folge 20. Anke, wir haben ein kleines Jubiläum, herzlichen Glückwunsch, wir haben es bis Folge 20 geschafft, danke. Und schön, dass ihr dabei seid beim Podcast Menschenglück und wir haben heute, glaube ich, auch wieder ein spannendes Thema und wieder einen Gast da, den zum ersten Mal, glaube ich, ich besser kenne als du.
Das stimmt.
Sonst waren die Gäste immer aus deinem Gebiet und jetzt kenne ich ihn, glaube ich, ein bisschen besser und länger.
Woher denn?
Ja, unter anderem vom Fußball, wobei Fabi und ich auch auf der gleichen Schule waren damals, aber da sind wir uns noch nie so richtig über den Weg gelaufen. Aber wir kennen uns aus dem Fußballverein und jetzt auch schon einige Jahre haben zusammen gespielt und immer irgendwie den Kontakt gehabt. Da werden wir jetzt gleich mal genauer drauf gucken, was denn unser Gast heute für ein Thema mitbringt. Wir wollen aber auch noch sagen, ihr könnt uns gerne natürlich immer schreiben, eine E-Mail an info@fu-om.de. Oder einfach fleißig Kommentare da lassen unter den vielen Folgen, die wir jetzt mittlerweile produziert haben, 20 an der Zahl. Gut, ich würde sagen, wir stellen jetzt den Gast direkt mal vor, beziehungsweise mach du das doch mal selber. Ich sag deinen Namen und den Rest machst du einfach.
Gerne.
Also Fabian Horn ist unser Gast und ja, Fabi, sag doch mal ganz kurz, wer du so bist.
Ja, hi zusammen, ich bin der Fabian, bin 31 Jahre, komme hier aus Essen und bin mit dem Josh auch schon länger befreundet. Er hat gerade schon gesagt, wir kennen uns über den Fußball. Anke kenne ich jetzt auch schon ein bisschen und ja, ich bin mit Anke mal vor kurzem ins Gespräch gekommen, auf privaten Wege, wo wir uns über das Thema, auch über den Podcast Menschenglück unterhalten haben, und dann hat sich so ein bisschen beim Gespräch herausgestellt, dass ich da auch ein Thema hätte, was vielleicht für die Hörer interessant sein könnte und wo ich auch bereit bin, darüber ja so ein bisschen zu sprechen, meine Geschichte zu erzählen, und deswegen bin ich heute hier und ja, hoffe, dass das die Hörer auch interessiert.
Ja, dann sag doch mal direkt, welches Thema bringst du uns denn heute mit?
Genau, also das Thema, was ich so mitbringe, ist unter dem Oberbegriff Alkohol zu fassen oder auch Umgang mit Alkohol. Ich selber habe ein Thema mit Alkohol gehabt, kann man mittlerweile sagen. Es ist so, dass ich seit Ende November 2023 den Entschluss gefasst habe, keinen Alkohol mehr zu trinken und zu konsumieren, da ich über, ja, längere Jahre und vor allem auch so seit der Jugend, würde ich schon sagen, eigentlich einen problematischen Umgang mit Alkohol hatte, was dann so ein bisschen dahingehend eskaliert ist, dass ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, dass ich wirklich mental damit zu strugglen hatte und Probleme hatte, sodass ich irgendwann gesagt habe, okay, die einzige Lösung, die ich jetzt noch habe für mich, um dieses Problem wirklich mal in Angriff zu nehmen, ist halt wirklich abstinent dann auch zu leben, und habe seitdem einen ganz wunderbaren persönlichen Weg für mich gemacht und ganz viele neue Kenntnisse bei mir selber erlangt und kann wirklich sagen, dass ich heute jetzt ein Jahr, 3 Monate ohne Alkohol glücklicher denn je bin.
Wow. Ja, und Fabian, was du jetzt so zusammengefasst hast, ja, wir haben im Vorgespräch gerade mal so ein bisschen diesen Begriff auch Alkoholismus, Umgang mit Alkohol, schwieriger Umgang. Ja. Und ich glaube, ich habe ja immer wieder in meinen Coachings auch Klienten, die aus Suchtfamilien kommen oder die eben das Thema Alkoholismus kennen. Ich selber kenne das auch aus meiner Familie. Und ist das so, dass es so einen Punkt gab, du hast das eben auch schon angesprochen, wo du über dich selbst so genervt warst, oder hast du andere so verletzt, dass du diesen Schritt in die Veränderung gegangen bist? Also was war für dich so dieser Wendepunkt, wenn du sagst, so viele Jahre hast du eigentlich unter diesem Umgang oder missbräuchlichen Umgang mit Alkohol gelitten, aber es hat halt nicht dazu geführt, dass du was veränderst so in dem Maße, sondern da gab es einen Punkt oder gab es einen Moment, eine bestimmte Situation, die dazu geführt hat, dass es sich verändert hat?
Wie war das? Auf jeden Fall gab es einen Schlüsselmoment, den ich so im Nachhinein auf jeden Fall so benennen kann. Darauf würde ich gleich zu sprechen kommen. Wie das, also weil du es gerade auch so gesagt hattest, mit anderen Menschen gegenüber, also andere Menschen zu verletzen etc., das ist, glaube ich, eine Sache, die vielen Leuten, die ein Problem im Umgang mit Alkohol haben, kennen. Und das hat auch bei mir dazugehört, dass ich im Vollrausch teilweise, wenn es mal dann so weit gekommen ist, dass ich dann unfair gegenüber anderen Leuten war, dass ich dann natürlich auch irgendwie verhaltensverändert war, charakterwesensverändernd teilweise. Und dass ich da dann wirklich auch meine Familie ab und an enttäuscht habe, weiß ich nicht, dass ich da irgendwie Sachen gesagt habe, die ich dann im Nachhinein bereut habe oder auch Sachen getan habe, Ex-Partnerin früher gegenüber, all solche Sachen, das hat mich eigentlich immer schon mehr oder weniger begleitet. In jungen Jahren habe ich das noch nicht so ernst genommen, weil ich noch jung war und dachte irgendwie, das weiß ich nicht, gehört dazu und das ist alles halb so wild. Als ich dann älter wurde, wurde es dann so, dass ich dann schon die eigenen Aktionen, die da so dabei waren, dann auch schon tief bereut habe, mich dafür geschämt habe. Da sind dann so Begriffe auch ein Thema wie Selbsthass ist dann schon ein sehr großes Wort, aber trotzdem habe ich wirklich mental nach so Kontrollverlusten oder nach Gedächtnislücken, Gedächtnisfetzen, die ich irgendwie verloren habe im Rausch, schon auch wirklich ein richtig schlechtes Wissen mir selbst gegenüber gehabt, gemerkt, dass das nicht gut ist und das ist dann irgendwann so weit gekommen, dass ich dann, und das ist glaube ich so das Schlüsselmoment, von dem ich gesprochen habe, dass ich meine Freundin kennengelernt habe, die mich dann sehr eng auch begleitet hat, die natürlich auch diese Phasen von mir immer wieder begleitet hat. Das ist natürlich auch für eine Beziehung nicht einfach, wenn man immer wieder diese Problematiken hat, vor allem weil sie auch bei mir gemerkt hat, dass mich das selber belastet hat, sprich, dass ich eigentlich gerne was ändern würde, aber es irgendwie in der Form nicht wirklich konnte. Und dann war der Moment irgendwann, dass unsere Beziehung, die sonst total wunderschön und harmonisch ist und die es auch jetzt noch ist, die dann aber wirklich an dem Punkt war, wo meine Freundin oder ich das Gefühl auch hatte, okay, jetzt ist so ein Punkt erreicht, wenn ich jetzt nichts ändere, dann werde ich diese Frau verlieren. Und das wollte ich auf gar keinen Fall und unter gar keinen Umständen. Und man sagt zwar so, dass jeder, der ein Problem mit Alkohol hat, das glaube ich so selber für sich erkennen muss. Das habe ich auch, aber halt durch diese Situation, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt nichts ändere, dann verliere ich meine Freundin. Und dann ist mir das wirklich so bewusst geworden, dass ich dann wirklich aktiv mir auch Hilfe gesucht habe, externe Hilfe, um da wirklich daran dann seriös zu arbeiten. Und das habe ich vorher noch versucht ohne externe Hilfe und das hat auch mal besser geklappt und mal schlechter. Aber irgendwie ist es immer dazu gekommen, dass es dann wieder eskaliert ist.
Ja, und wenn du sagst, okay, ich habe mir zwar Unterstützung gesucht, hast du dann im Internet gesucht oder hast du am Anfang, als du versucht hast, das noch alleine irgendwie zu regulieren, ja? Wie hast du dir denn da Unterstützung gesucht? Hast du Bücher gelesen? Hast du Podcasts gehört? Was hat dich da so getragen oder vielleicht unterstützt auch ein Stück weit? Und dann ist es doch nicht ausreichend gewesen. Also und dann... Was ist der Wandel hin zu einer persönlichen Begleitung, als jetzt selber zu versuchen, das alleine zu schaffen? Was würdest du da sagen? Also was hast du versucht und was hat dir jetzt dann eben geholfen?
Also den Punkt, dass ich gemerkt habe, dass ich da, glaube ich, ein ernsteres Problem habe oder gemerkt habe, dass ich auch was verändern muss und auch möchte, das habe ich schon länger gehabt, habe mich aber nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Sprich, ich habe mir jetzt nicht wirklich irgendwie aktiv Sachen dazu durchgelesen oder sowas. Ich habe das immer so ein bisschen verdrängt und ich glaube, auch dieser Prozess ist irgendwie in dieser Selbsterkenntnis auch normal, ein Stück weit, dass man das erstmal verdrängt, dass man das nicht wahrhaben will, dass man immer wieder denkt, nein, ich habe das klappt auch so, das muss irgendwie klappen, ich habe kein Problem und das habe ich immer wieder gehabt. Und dann irgendwann war das so, dass ich an dem Punkt war, dass ich mal wieder einen Kontrollverlust hatte, dass ich mich, und ich hatte das wirklich so, dass ich dann teilweise 2-3 Tage mental am Boden war, ne? Dass ich wirklich in so ein, in so eine Lethargie verfallen bin. Ich konnte nicht wirklich aufstehen, ich musste mich zur Arbeit quälen, ich konnte meinen Sport nicht richtig machen, ich habe mich nicht gut gefühlt und dass ich dann irgendwann den Hörer in die Hand gegriffen habe und dann im Internet halt nach Anlaufstellen gesucht habe, dann eine Anlaufstelle auch gefunden habe bei der Diakonie und auch das ist ja immer eine Überwindung erstmal, dass man sowas überhaupt macht, muss man ja auch sagen. Da habe ich dann aber ein sehr gutes Telefonat direkt geführt, wo mir gesagt wurde, komm hier mal vorbei, wir sprechen mal und dann habe ich ein sehr gutes Gespräch gehabt mit einer Suchttherapeutin dort und dann ist so der Prozess wirklich losgegangen, dass man sich aktiv darum wirklich bemüht hat und dass man sich darum dann gekümmert hat, dass ich dann professionellen Rat auch bekommen habe, Unterstützung bekommen habe, bis hin, dass ich dann irgendwann halt gesagt habe, dass ich eine ambulante Therapie so gesehen anfange.
Und hast du das bezahlen müssen oder ist das dann von der Krankenkasse finanziert? Wird das dann von der Diakonie bezahlt? Wie ist das so?
Also das ist so, dass man, wenn man diese ambulante Therapie machen möchte, das ist halt, wie gesagt, ambulant, also sprich ein- bis zweimal unter der Woche nach der Arbeit. Man ist jetzt eben nicht stationär irgendwo eingewiesen, so gesehen. Das ist so, dass man das bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen muss, was dann aber auch größtenteils meines Wissens nach genehmigt wird.
Über deinen Hausarzt oder Hausärztin oder wie geht das dann? Also du musstest dann schon nochmal zum Arzt gehen und das dir bescheinigen lassen, dass du ein Thema mit dem Alkohol hast.
Genau, oder? Das gehört auch dazu. Da habe ich aber einen ganz guten Hausarzt auch gehabt, mit der ich dann auch so offen darüber sprechen konnte, der ich das gesagt habe. Und sie hat mir dann gesagt, und das war auch total schön für mich zu hören, Herr Horn, alles, was Ihnen hilft an der Stelle, da unterstützen wir Sie. Und das ist gut, dass Sie das machen, egal in welcher Form Sie jetzt ein Problem da haben, müssen Sie gar nicht weiter erzählen. Wir unterschreiben Ihnen das auf jeden Fall und das ist gut, dass Sie das machen.
Oh, also, schön. Finde ich auch auf jeden Fall sehr gut. Du hast im Vorgespräch auch gesagt, du differenzierst so ein bisschen. Also es gibt so diesen klassischen Begriff des Alkoholikers, ne, so der süchtig nach Alkohol ist, der im Prinzip jeden Tag irgendwie Alkohol braucht, um einen gewissen Pegel zu haben.
Ja.
Das hast du bei dir aber nicht gesehen, sondern eher was anderes. Wie hat sich das konkret bei dir denn bemerkbar gemacht?
Genau, also das hatte ich im Vorgespräch auch erzählt, dass ich denke, dass die Ausprägung eines Problems im Umgang mit Alkohol sehr individuell ist und bei Menschen individuell auch ausgeprägt sein kann eben. Ich habe bei mir das so festgestellt, dass ich, wenn ich einmal angefangen habe zu trinken, wirklich Probleme hatte, damit aufzuhören. Also dass ich dann auch wahrscheinlich so ein bisschen innerlich diesen Drang hatte, mich zu betäuben im Endeffekt und dass ich das genutzt habe, um abzuschalten, so mehr oder weniger. Ich habe aber jetzt nie zum Beispiel das Gefühl gehabt, dass ich wirklich gefährdet war, dass ich jeden Tag trinken muss. Also dieser klassische Begriff des Alkoholikers, so versteht man in der Gesellschaft bei uns oft noch immer irgendwie das Wort Alkoholismus ist dann damit verknüpft, dass jemand täglich trinkt. Und so das Problem hatte ich jetzt zum Beispiel bei mir nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob mein Umgang damit vielleicht schon Vorbote davon war, dass das irgendwann mal dahin hätte sich entwickeln können. Das weiß ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass das bei mir eher so der Fall ist, dass ich halt wirklich ein Problem im Umgang mit Alkohol habe. Sprich, dass ich Probleme hatte, die Kontrolle darüber zu haben, dass wenn ich einmal dabei war, wirklich aufzuhören und den Punkt zu haben, wo den andere haben, das beobachte ich ja jetzt auch in meiner nüchternen Welt, dass viele Leute auch trinken können, das genießen können, irgendwann sagen, ja, das reicht mir und alles gut. Und ich dachte teilweise immer, die anderen sind ja alle genauso getrunken. So, ne? Also das war so meine Wahrnehmung teilweise, aber das war oft nicht so. Also,
Hast du denn eine Idee, wo das herkam? Also weil du gerade sagtest, ne, so ein bisschen betäuben oder so war ja dann schon der Fall. Hattest du immer irgendwie Stress oder so, weil du dachtest, boah geil, heute feiern und jetzt gebe ich mir mal richtig die Kante, weil damit ich mal jetzt diesen ganzen Stress vergesse? Oder war es einfach nur, boah nee, ich habe einfach Bock jetzt da drauf?
Oft war das so tatsächlich, dass ich das gefühlt habe, ich habe Bock darauf, dass ich dann wirklich dachte, ich habe immer gedacht, ich trinke eher, wenn es mir gut geht, um das zu feiern, als dass es mir jetzt wirklich schlecht geht, um dagegen irgendwie anzukämpfen oder irgendwie zu betäuben. Aber im Endeffekt im Nachhinein muss ich sagen, dass ich schon, glaube ich, auch dann teilweise getrunken habe, um irgendwie zu vergessen, den Alltag zu entfliehen, Drucksituationen aufzulösen, loszulassen, am Wochenende einfach, ich hatte auch diese Verknüpfung zu feiern und zu trinken, es mir gut gehen zu lassen, das war für mich so, es hat zu meinem Leben gehört. Ich habe freitags, wenn ich Feierabend hatte, habe ich mir gedacht, okay, was mache ich heute? Ja klar, dann habe ich mich mit Freunden verabredet, um Alkohol zu trinken, oft, egal jetzt wo, in Restaurants oder in Kneipen oder wie auch immer. Es hat schon irgendwie dazugehört und so habe ich das auch irgendwie immer gelebt, muss ich sagen. Ne? Ich bin an sich auch immer ein geselliger Mensch gewesen, das bin ich auch heute noch. Schön, dass ich auch immer noch gesellig bin, also, aber ich habe es auch immer so irgendwie gelernt. Seitdem ich angefangen habe, Alkohol zu trinken, habe ich oft genau so in der Form auch eben getrunken, dass ich viel getrunken habe und ich habe gefühlt nie so richtig einen Umgang damit gelernt. Also ich war immer schon eher der eher zu viel als zu wenig so getrunken hat und ja, deswegen habe ich gar nicht so das Gefühl dazu gehabt, dass ich irgendwie das wirklich kontrollieren und reglementieren kann.
Also bei mir war das so, ich habe mit 14 angefangen, Alkohol zu trinken und bis dahin habe ich so ganz gesund gelebt. Ich bin ja Handballerin gewesen und viel Sport gemacht und so. Und dann habe ich das entdeckt, habe angefangen zu rauchen und zu trinken. Das war mit 14. Und dann habe ich auch noch eine Essstörung gehabt. Also ich habe ja in meiner Kernfamilie, also habe ich so ein Entwicklungstrauma, ja, weil eben mein Vater sehr früh arbeitslos wurde und meine Eltern eine sehr schwierige, belastende Beziehung gelebt haben. Und ich bin eben so diejenige gewesen, die da ganz viel so rettende Anteile gelebt hat, als Kleinste in der Familie. So und diese Parentifizierung heißt das, also dass ein Kind quasi eine Rolle der Eltern übernimmt und bei mir waren es eben beide. Und dass das dazu geführt hat, dass ich diesen Druck abgebaut habe durch exzessives Trinken. Also ich habe mich dann so betrunken, dass ich gespuckt habe und weiter getrunken habe. Bis ich ein Level hatte, dass ich nichts mehr wahrgenommen habe. Und ich habe oft, also nicht oft, aber vielleicht einige Male in der jungen Zeit, bin ich aufgewacht und hatte diese Filmrisse. Ja? Und das hat mir ja keiner gesagt, dass das komisch ist. Meine Freunde haben mir gesagt, ja, du warst weg oder du warst so betrunken und hast da irgendwie gelegen. Dann habe ich mich natürlich auch geschämt. Aber so richtig, dass das jemand auch ernst genommen hat, meine Not, oder dass das vielleicht einen Grund haben könnte, dass ich mich da wegballer, das gab es gar nicht. Also es gab kein soziales Rückmelden, hey, da ist was aus der Balance oder da läuft was schief oder so. Das gab es nicht. Und als ich dann die Essstörung hatte, war das auch so. Dann habe ich mich übergeben und habe das sogar gesagt. Und das hat keiner ernst genommen. Ja. Und das ist so meine Erfahrung gewesen. Meine Grenzen waren maßlos überschritten, aber eigentlich habe ich es vielleicht sogar gezeigt. Aber es hat auch nicht wirklich dazu geführt, dass jemand mir mal gesagt hat, hey, du brauchst Hilfe.
Ja.
Das kam viel, viel später bei mir im Leben.
Ja. Genau.
Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Wie hat dein soziales Umfeld über deine Exzesse gesprochen? Haben die sich lustig gemacht? Haben die da Späße drüber gemacht? Haben die dir gesagt, hey, so geht das nicht, dir geht es doch schlecht, wenn du sowas machst? Wie war denn das für dich?
Ja. Also ich hatte gerade schon mal gesagt, in jungen Jahren hatte ich das Gefühl, dass das irgendwie dazu gehört bei diesem Ausprobieren im Umgang mit Alkohol. Da war das auch cool, wenn man irgendwie einen Absturz hatte oder so, da hat man darüber gelacht und das war schon so, dass ich das gar nicht so richtig wahrgenommen habe, dass ich auch nicht so richtig Rückmeldungen dahingehend bekommen habe, dass ich darüber gelacht habe und auch gedacht habe, ja, mein Gott, dann ist halt so passiert. Ich bin ganz froh, dass ich auch Freunde dann hatte oder habe, auch jetzt noch, die mir irgendwann auch die Rückmeldung mal gegeben haben, die mich dann auch wirklich beiseite genommen haben und gesagt haben, Fabian, ich würde mal gerne mit dir reden, mir ist das aufgefallen, dass es dir, also dass du jetzt in letzter Zeit, wenn wir mal unterwegs waren und so, schon sehr exzessiv getrunken hast oder irgendwie dann auch, ne, wie gesagt, ich habe auch gesagt, dass ich so ein bisschen wesensverändernd war, dass ich komische Sachen gesagt habe, dass ich mich oft angegriffen gefühlt habe, dann, also solche Sachen sind mir dann oft passiert im Vollrausch und das hat natürlich dann auch zu Konfrontationen geführt und ich bin froh, dass ich dann auch Rückmeldungen von Freunden bekommen habe, weil das mich auch alles natürlich auf den Weg gebracht hat, dass ich dann wirklich auch die Prozesse bei mir selber angeregt habe, dass ich darüber ernsthaft nachgedacht habe, okay, wenn das meinen Freunden so auffällt und ehrlicherweise meine Familie und vor allem meine Mutter, die mich sowieso besser als jeder andere Mensch kennt, wusste schon immer, dass ich damit schon ein Problem habe und habe mich da schon öfter darauf angesprochen. Das habe ich oft verdrängt, abgetan, auch dann teilweise irgendwie vertuscht oder so gegenüber meiner Mutter. Und ja, das war schon länger so der Fall, aber im Endeffekt haben mir schon Gott sei Dank auch Menschen die Rückmeldung irgendwann gegeben, auch mal, sodass ich dann auch ja mich dazu entschieden habe, okay, ich muss wirklich was ändern.
Ja. Du hast ja vorhin schon so ein bisschen diesen Weg skizziert, ne? Also über die Ärzte und dann Diakonie und so, wie du dann diesen Weg gegangen bist. Das war ja im Prinzip so eine 180-Grad-Drehung, so von sehr gesellig und ich trinke immer viel und dann jetzt auf einmal, nee, ich will jetzt gar nichts mehr damit zu tun haben, aber du willst ja trotzdem geselliger Mensch bleiben. Ja. Ich meine, du bist Fußballtrainer oder auch Spieler, hast auch deine Jungs immer um dich herum. Wie schwer war denn dieser Weg tatsächlich dann auch denen zu sagen, pass auf, ich trinke jetzt nichts mehr? Ja. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch Überwindung dann wahrscheinlich, ne?
Es war anfangs eine Überwindung, aber ich muss sagen, und das hat mir auch ganz, ganz viel geholfen auf diesem Weg. Ich bin damit von Anfang an sehr offen umgegangen mit diesem Thema. Viele Freunde und Kollegen auch von mir, denen ich mich dann geöffnet habe, nicht gesagt, und damit bin ich halt so umgegangen, dass ich denen das gesagt habe, dass ich gesagt habe, pass auf, Leute, ich trinke ab jetzt kein Alkohol mehr, ich arbeite daran und so, ich möchte auch nicht mehr. Dann haben das eigentlich alle meine Freunde, auch nähere Bekannte oder auch aus dem Fußballverein, alle unterstützt, alle haben gesagt, finde ich gut, dass du das machst. Und das hat mir auch diese Kraft gegeben, wirklich, dass ich dann auch wirklich trotzdem auch Spaß im Leben habe. Und ich habe so viel Spaß im Leben gerade, wie wirklich, ja, vorher konnte ich mir das nicht vorstellen, dass ich auch manche Sachen irgendwie erlebe nüchtern. Ich hatte in diesen 1,5 Jahren jetzt bald, oder 1 Jahr 3 Monate ohne Alkohol, hatte ich Junggesellenabschiede, hatte ich Hochzeiten, hatte ich Feiern, Geburtstage, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, alles habe ich nüchtern gemacht und kein Abend war schlechter dadurch, dass ich nicht getrunken habe. Im Gegenteil, ich hatte immer Spaß, bin trotzdem gesellig und ich habe das große Glück, dass ich trotzdem auch so ein offener, kommunikativer Mensch bin und das kann ich viel besser sogar dadurch ausleben, indem ich halt nicht so drüber bin, distanzlos, irgendwie ja, maßlos, wie ich dann halt auch teilweise getrunken habe, sondern ich habe das alles sehr positiv erlebt und alle meine Freunde supporten das komplett. Also ich habe ein sehr gutes System um mich rum an Leuten, die mich da unterstützen und das hilft mir unglaublich auch dabei, das natürlich so zu erleben. Und der Weg ist natürlich auch, es wird immer leichter. Die ersten Wochen, wenn man aufhört zu trinken, sind noch so ein bisschen, dass man denkt, oh, was mache ich denn jetzt am Wochenende und was mache ich irgendwie da und wie soll ich denn jetzt hier die Hochzeit das machen, wenn ich nicht trinke. Es ist immer noch manchmal komisch, wenn dich Leute natürlich ansprechen, warum trinkst du nicht und trink doch mal, und das gibt es immer wieder. Aber trotzdem war ich immer bis jetzt froh, wenn ich einen Abend irgendwie erlebt habe, wo ich dann am Ende nach Hause gegangen bin und wusste, du bist klar im Kopf, dir geht's gut, es ist ein schöner Abend und das war bis jetzt immer schön zu erleben.
Ja, toll. Und hast du, du hast ja gesagt, dann hast du dir einen Therapeuten, also hast du dann du warst ja bei dieser Beratungsstelle und hattest du dann auch eine Einzelbegleitung oder war das Gruppentherapie, wie war das? Also es geht ja hier um Menschenglück, also was hat dich letztendlich so stabil werden lassen, also dein soziales Umfeld, aber welche Methode, du hast ja vorhin mal gesagt, ich wusste ja jetzt auch nicht, wie soll ich denn da rauskommen, wie ist ja auch die große Frage, ja? Und was ist dann dein Wie geworden? Also
diese Therapie, die ich dann angefangen habe, die hat aus oder besteht immer noch aus Einzel- und aus Gruppentherapie. Das heißt, ich setze mich mit einem Suchttherapeuten einmal die Woche zusammen in einer Einzelstunde, habe also einen sehr individuellen Austausch, wo ich darüber sprechen kann, was mich bewegt, wo es mittlerweile jetzt nach vielen Monaten um viel mehr noch geht als um das Thema Alkohol, weil das, wenn man sich einmal öffnet, natürlich um noch viel mehr geht und alles, was einen auch dazu geführt hat und Probleme im Alltag etc. Also das ist wie ein Freund, ein Gesprächspartner mittlerweile für mich wirklich geworden. Und dann gab es oder gibt es noch einen Termin die Woche, wo man eben an einer Gruppentherapie teilnimmt, wo also Menschen zusammenkommen, die halt alle sich dazu entschieden haben, nicht mehr zu trinken. Das ist auch die Voraussetzung, um halt an dieser Gruppentherapie teilzunehmen, dass man abstinent auch ist. Man musste das auch vor Beginn nachweisen, dass man 6 Wochen abstinent ist. Und dementsprechend, da finden dann halt alle Arten von Menschen und Ausprägungen von Alkohol irgendwie zusammen, die sich dann öffnen, unter Anleitung natürlich des Therapeuten, ist dann so eine Gruppensitzung, die geht dann 1,5 Stunden und das sind immer tolle Gespräche, man nimmt von allen Menschen wirklich irgendwie was mit, wie gesagt, da sind alle, wie man auch so dieses Klischee kennt, ne, Alkohol ist in jeder Gesellschaft irgendwie vertreten oder in jeder, wie sagt man,
Gesellschaftsschicht,
ne? Genau, also da merkt man wirklich alles, auch alterstechnisch alles dabei und da lernt man tolle Menschen kennen, die alle offen über ihre Problematik sprechen und die halt auch was ändern wollen oder schon halt auch getan haben, weil die da auch abstinent leben. Und dementsprechend kann man da ganz viel lernen. Und das hilft mir natürlich auch dabei, mich immer weiter dahingehend zu öffnen. Und heute spreche ich halt auch, oder schon die ganze Zeit eigentlich sehr offen über das Thema. Wie gesagt, das ist so mein Kanal, was mir unglaublich dabei hilft, dass ich halt auch heute zum Beispiel im Podcast mit euch darüber so sprechen kann. Für viele Leute ist das halt leider noch so ein bisschen das ein Tabuthema oder sie können da nicht so drüber sprechen oder haben es auch für sich selber noch nicht so erkannt, was auch okay ist. Aber ich möchte das so ein bisschen auch zeigen, dass man auch mit einer offenen Art darüber zu sprechen halt ja sehr positiv durchs Leben gehen kann und für sich selber auch einfach einen Mehrwert so generieren kann.
Hättest du damals gedacht, als du das Ganze angefangen hast mit so Therapie und so, dass das so gut laufen würde? Also du hast ja auch gerade gesagt, so ein bisschen ist ja auch eine Hürde da, erstmal diesen Weg zu beschreiten. Und jetzt sitzt du hier, sprichst darüber und wirkst so total glücklich. Hättest du das damals gedacht? Weil ich meine, viele überlegen wahrscheinlich auch, boah, ich habe da auch ein Thema und ich überlege auch schon irgendwie so eine Therapie zu machen, aber ich habe auch irgendwie Angst davor. Ja. Aber es hört sich ja jetzt gar nicht so an, als müsste man da überhaupt irgendwie eine Art von Angst vor haben.
Nee, also wie gesagt, ich glaube, dass der erste Schritt ein sehr großer ist, dieses, wie gesagt, sich eingestehen, okay, ich suche mir jetzt Hilfe, ich brauche Hilfe, das ist, glaube ich, so ein Schritt, der wichtig ist und den man halt nehmen muss und ab da wirklich, ab dem Zeitpunkt, wo man auch wirklich im Gespräch dann zum Beispiel mit dem Suchttherapeuten ist oder mit der Diakonie in dem Fall, wo ich jetzt zum Beispiel bin, wird man da einfach auch eng begleitet. Und ich hätte im Nachhinein jetzt nicht gedacht, dass ich so viel immer auch aus diesen Gruppensitzungen und aus dieser Einzelberatung wirklich ziehen kann. Aber es ist so, dass ich mich freue, dahin zu gehen. Also es ist für mich ein fester Termin, ein-, zweimal die Woche jetzt, ne? Einmal Gruppe, einmal Einzeltermin. Ich gehe da gerne hin. Ich weiß, dass ich da meine Sachen loswerden kann, dass ich da sprechen kann und ich glaube sowieso, dass Therapie super hilfreich ist für alle Menschen, kann das hilfreich sein, wirklich, wenn man halt wirklich die Problematik oder das auch wirklich gezielt macht, da wo es auch wirklich passt und notwendig ist und ich bin total glücklich, dass ich das gemacht habe und ich kann das oder kann da jeden wirklich nur ermutigen oder empfehlen, zumindest mal in so einem, also wenn man sich da wiedererkennt, zumindest in so ein Gespräch zu gehen, weil das kann einfach nicht schaden, egal was man jetzt wirklich daraus zieht oder welche Schlüsse man zieht.
Mhm. Ja. Ich habe noch eine Sache und zwar haben ja bei mir zum Beispiel Klientinnen und Klienten immer wieder dieses Thema, was du auch schon angesprochen hast, dieser Selbsthass. Ja? Also die nehmen sich dann vor, das irgendwie zu schaffen, ob jetzt alleine oder meistens erstmal alleine. Ja, so wenn man das Bewusstsein entwickelt hat, ich habe damit ein Thema, ich ändere das jetzt. Und dann schaffen sie es wieder nicht. Und das hattest du ja auch am Anfang. Also dir war dann irgendwann schon klar, ey, hier ist was nicht mehr in Balance. Ja, so irgendwas ist hier wirklich nicht mehr gesund. Aber ich schaffe das schon. Und dann scheitert man. Und dieses Gefühl, ja, immer wieder so, das erzeugt ja irgendwann so eine Selbstablehnung oder so einen Selbsthass oder so. Ja, sowas so, dass man sich selbst nicht mehr zutraut, dass irgendwie verändern zu können, weil man zu schwach ist. Und dann, finde ich, kommt nochmal eine neue Schleife. Also dann kommt diese Schleife, okay, ja, jetzt, du schaffst es eh nicht, du hast es schon x-mal versucht. Also ob das jetzt Rauchen ist, ob das Handysucht ist, ob das ist eigentlich egal, das ist jede Form von Sucht ja dann, ja. Und was hat denn bei dir, also du hast gesagt, das war diese Thematik mit deiner Freundin, dass du gespürt hast, wenn ich das nicht ändere, dann verliere ich diesen Menschen, den ich jetzt liebe, ja, oder so sehr liebe. Ja. Und das war der Wendepunkt, ja, der Schlüsselmoment. Muss es sowas geben oder würdest du sagen, nee, Leute, bleibt dran, traut euch in professionelle Hände zu gehen, so, oder was würdest du so raten, was wäre so deine Idee da?
Also ich glaube, dass es schon Schlüsselmomente gibt in diesem Prozess, wie du schon richtig gesagt hast. Das ist eine endlose Schleife. Man enttäuscht sich selber wieder, man nimmt sich was vor, dann glaubt man an sich selber nicht mehr. Dann hat man immer wieder Momente der Erkenntnis, wo man denkt, nein, ich muss das jetzt machen. Dann ruft man irgendwo an, dann wird man irgendwie abgelehnt oder da geht jemand nicht dran allein schon. Dann denkt man, ah nee, okay, war vielleicht doch falsch. Also es ist ja wirklich so vielschichtig und so facettenreich, dieses Thema, dass man auch dann sich selbst wieder belügt, sich halt einrede, das ist nicht so groß, das Thema, dann halt doch wieder einen Rückschlag hat. Also es ist wirklich ein schwieriger Prozess. Ich weiß das wirklich aus Erfahrung, zu diesem Punkt zu kommen, wo man wirklich sagt, ich muss das jetzt ändern. Es gibt auch Ansätze, die zum Beispiel sagen, dass Menschen, die Probleme mit Alkohol haben, erstmal wirklich auf den Boden fallen müssen, um wirklich zu erkennen, dass sie ein Problem haben und dann erst was ändern, sprich irgendwie alles verlieren müssen. Die Auffassung vertrete ich jetzt nicht unbedingt, weil ich bin an dem Punkt jetzt auch gewesen, ich habe nicht alles verloren, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich was sehr Wichtiges in meinem Leben verlieren werde und ich habe vorher ja auch schon Freundschaften mal verloren durch das Thema oder solche Sachen sind auch passiert und trotzdem war das jetzt so ein Auslösepunkt bei mir. Ich glaube, dass das aber auch früher schon erkannt werden kann und dass man auch früher schon die Kraft sammeln kann, dass man wirklich diesen Schritt geht und sich zumindest mal öffnet. Und das muss auch jetzt nicht unbedingt ja direkt eine professionelle Anlaufstelle sein, aber allein schon, wenn man sich Freunden gegenüber öffnet, Familie gegenüber öffnet, wenn man anfängt, darüber zu sprechen. Oft, finde ich, erkennt man Sachen über sich selbst, wenn man erst darüber spricht und wenn man alles mit sich selbst ausmacht, wenn man diese Gedanken und diese Kreise im Kopf eben fährt, dann erkennt man oft nicht wirklich, was so Sache ist, weil man einfach kein Gegenüber hat oder weil man das alles mit sich selbst ausmacht. Wenn man aber ins Gespräch geht, mit wem auch immer, dann erkennt man oft Dinge im Gespräch, weil man dann auch über sich selbst nachdenkt, irgendwie beim Sprechen, finde ich, und was so zurückkommt, und dann können solche Prozesse schon vielleicht jemanden dahin führen, dass man dann ja sich mal Hilfe sucht oder halt zumindest Erkenntnis so ein bisschen erlangt.
Mhm. Ja, schön, danke.
Mhm. Ja, ich finde auch, ich meine, dein Antrieb war ja auch so ein bisschen, du wolltest nichts verlieren, ne? Also in dem Fall deine Freundin nicht. Ich finde nur, du hast nicht nur nichts verloren, sondern du hast ja wirklich gewonnen, ne? Also es ist ja, du hast ja noch was viel Positiveres mitgezogen. Du hast die Erkenntnis einfach so, ich kann auch ohne Alkohol super viel Spaß haben, ich bin total glücklich damit. Und wahrscheinlich auch ein bisschen Stärke gewonnen. Also ich finde, da gehört dann super viel Mut zum Beispiel zu, ne, diesen Schritt überhaupt erstmal zu gehen und dann auch seinem Umfeld gegenüber zu sagen, passt auf Leute, wir können Spaß haben, aber ich ziehe das jetzt durch, und das auch konsequent dann und diszipliniert durchzuziehen ist ja schon gut. Und dann jetzt so 1,5 Jahre, nachdem du da aufgehört hast, fast zu sagen, so, ich bin jetzt glücklich damit. Ich finde, das ist ja eine Riesenstärke, also so einen Weg zu gehen. Und ich glaube, da kannst du auch stolz drauf sein, so würde ich das jetzt sehen, weil das ja eben vielleicht auch nicht jeder so schafft und dann auch so glücklich damit ist. Ne? Also das, finde ich, wollte ich auch nochmal festhalten, dass das ja ein Riesengewinn für einen persönlich, glaube ich, sein kann. Ne?
Ja, absolut. Also es ist wirklich so, dass ich habe gesagt, das nicht so daher, sondern ich fühle mich wirklich so glücklich, wie ich mich noch nie gefühlt habe. Ich habe so viel über mich gelernt in dem Jahr, in diesem Jahr voller Selbst, ich sag mal, Selbstliebe auch. Ich habe zu mir selber gefunden, ich habe einen ganz anderen Zugang zu mir selbst. Ich habe eine bessere Beziehung natürlich, weil ich einfach authentischer mit mir selbst bin. Ich kann meiner Familie gegenüber ein zuverlässiger Mensch sein. Ich kann meiner Freundin gegenüber ein zuverlässiger Mensch sein. Ich kann mir vor allem selbst gegenüber vertrauen. Ich habe ein ganz anderes Selbstvertrauen. Ich dachte vorher, wenn ich getrunken habe, ist man auch noch selbstbewusster und hat mehr Selbstvertrauen. Aber das wirklich gesunde und wahre Selbstvertrauen spüre ich jetzt gerade, weil ich das Leben wirklich so lebe, wie ich das auch leben möchte, mit all dem, was ich habe. Ich habe in dem Jahr auch für mich persönlich so viel geschafft. Ich habe den Job gewechselt. Ich habe für mich selber viel tun können, auch Richtung Sport. Ich fühle mich viel wohler mit mir selbst. Das sind ja alles Begleiterscheinungen, die alles dazukommen, wenn man dieses Thema für sich erledigt hat und wenn man das im Griff hat, weil man einfach viel mehr Vertrauen in sich selbst hat und so auch seinen eigenen Weg einfach besser gehen kann. Und ich glaube, da passt auch dann das Thema halt eben Menschenglück einfach zu, dass ich jetzt das Glück mir selber auch erarbeitet habe, und diesen Stolz, den du gerade angesprochen hast, Josch, den fühle ich auch bei mir selbst wirklich. Also das kann ich wirklich sagen. Und das ist ja auch nicht immer einfach im Leben, dass man sagen kann, ich bin stolz auf mich. Mhm. Aber hier kann ich wirklich sagen, dass ich sehr stolz auf mich bin.
Mhm. Ja, toll.
Finde ich auch sehr schön. Und das zeigt auch wieder, man kann auch durch etwas weglassen einfach glücklicher werden. In dem Fall weglassen von Alkohol, loslassen, macht einen glücklicher. Ne? Also kann einen glücklicher machen. Also schöne Erkenntnis.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Fabi, dass du da warst. Und ich hoffe, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, wenn ihr ein Thema mit Alkohol habt, wendet euch an andere, sprecht darüber, lernt dazu zu stehen, was ist, und euch zu zeigen, wie es ist. Und dann gibt es immer einen nächsten Schritt.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Menschenglück, dein Podcast für Zufriedenheit und Glück mit Anke Rebetje und Joshua Windelschmidt.